SRF 1. SRF 1.
Ein Tag lang ohne Handy und ohne Computer. In der heutigen digitalen Zeit ist das nicht für alle einfach. Einer, der das ganz bewusst immer wieder macht und das digitale, ja, Geschmäus hinter sich lässt, ist der Solothurner Peter Draganitz. Seit über 30 Jahren schafft er als Höllenführer und zeigt jung und alt die geheimnisvolle Unterwelt vom Höllloch im Muotatal im Kanton Schweiz. Das ist eines der längsten Höllensysteme der Welt. Warum der Peter Draganitz von dieser Hölle dermassen fasziniert ist, was er in der absoluten Stille alles erlebt und warum er immer wieder neue Herausforderungen sucht, verratet er uns heute in der Sendung «Menschen und Horizonte» da bis zum 4. Tauchen wir also ab in die sechsgradige Unterwelt, legen uns warm an. Euer Höllenführer am Mikrofon heisst Adrian Köpfer.
Hallo, I'm Giuseppe, I got something special for you. Ready? Uno, due, tre, quattro. When I was a boy, just about the eighth grade, Mama used to say, don't stay out late with the bad boys. Always shoot the pool, Giuseppe, going to flunk a school. It makes me sick, all the thing I gotta do. I can't get no kicks, I always got to follow rules. Boy, it makes me sick, just to make the lousy bucks. Got to feel like a fool. And the mama used to say all the time, what's the matter you? Hey, gotta no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad. It's a nicer place. Ah, shut up your face. That's my mom, I can remember. Big accordion solo. Play that thing. Really nice, But soon there come a day, gonna be a bigger star. Then I make a TV shows and the movies, get myself a new car. But still I be myself, I don't want to change a thing. Still I dance and I sing. I think about the mama, she used to say, what's the matter you? Not so bad, it's a nicer place. I shut up for your face. Mama, she said it all of the time. What's the matter, you? Hey, got no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a not so bad, it's a nicer place. I shut up for your face.
That's my mom.
Hello, everybody. That's out there on the radio and the TV land. Did you know I had the big hit the song in Italy with this? Shut up your face. I sing this song, all of my fans applaud, they clap their hands. But they're making me feel so good. You ought to learn this song, it's real simple. See, I sing, what's the matter you? You sing, hey! Then I sing the rest. And then at the end, we can all sing, ah, shut up your face. Okay, let's try it, really.
Sonntagnachmittag ist es, 24. März, ihr hört SRF 1 mit der Sendung «Menschen und Horizonte». Er war mal Lehrer, der 56-jährige Peter Draganitz. Aber dann, vor 30 Jahren, hat er seinen Beruf an Nagel gehängt und sich einem sechsgradigen Abenteuer verschrieben. Ein Abenteuer, wo man das hier hört. Nichts. Kein Ton. Die absolute Stille. Man hat fast einen Druck auf den Ohren, so still ist es. Der Peter Draganitz ist Höllenführer geworden und führt Leute in eine Welt, wo man den Alltag für ein paar Stunden hinter sich lassen kann. Nathalie Zeindler hat sich ins Abenteuer gestürzt und ist mit dem Peter Draganitz ins Höllloch im Muotatal abgestiegen.
Er trägt Stiefel, Händchen und einen roten Overall. Auf seinem Helm ist eine Stirnlampe angemacht. Der Peter Draganitz taucht gerne in unbekannte Welten ein. Seit vielen Jahren zeigt er Menschen aus allen Altersgruppen das Höllloch im Mudental im Kanton Schweiz. In den 200 Kilometer vermessenen Höhlengängen hat es viele Kalkfelsen und kleine Höhlentiere. Die unterste Ebene vom Höllloch liegt unter dem Grundwasserspiegel und ist drum mit Wasser gefüllt. Der Höhlenführer Peter Draganitz kennt das Höllloch fast in- und auswendig. Es ist seine zweite Heimat. Auch nach vielen Jahren fasziniert ihn die Höhle immer wieder.
Man kann total abschalten. Man taucht in den Bauch der Mutter Erde ein. Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde, abtauchen in eine andere Welt. Man kann alle Probleme, die man hat, oder alle Gedankengänge, das kann man am Eingang deponieren. Das ist eigentlich dort unwichtig. Hunderte von Millionen Jahre alten Felsen. Es ist gesunde Luft, 100% Luftfeuchtigkeit. Es ist komplett dunkel, wenn man das Licht löscht. Es ist mucksmüsli still. Es gibt überhaupt keine Pflanzenwelt, keine Vegetation. Es ist eigentlich eine Steinwüste mit Sand. Was draussen wertvoll ist, das zählt in der Höhle überhaupt nicht. Zum Beispiel 1'000 Franken kann man draussen etwas kaufen. In der Höhle brennt 1'000 Franken 30 Sekunden. Aber eine Batterie von 5 Franken, die brennt 24 Stunden. Und das spürt der Mensch einfach. Da ist man jetzt auf sich angewiesen, auf Nang, wer ist hinter mir, wer ist vor mir. Gemeinsames Abenteuer erleben, das stärkt, das macht stark. Das ist emotional verankert, kann man sagen. Wenn man rauskommt, ist man voller Eindrücke und neuen Erlebnisse.
Was für Gefühle haben Sie weit weg von der Zivilisation?
Man denkt eigentlich gar nicht an draussen, man denkt nicht an die Familie draussen, man denkt nicht an die Firma. Irgendwie ist alles sehr unmittelbar und präsent. Also man denkt gerade an die nächsten 5 Meter, die man vor sich hat, die muss man überwinden. Man redet miteinander. Irgendwie, die Höhle ist ein Gleichmacher, wir fahren runter, alle stellen sich deren Aufgabe und die Aussenwelt, man denkt gar nicht so viel. Man ist immer laufend um etwas machen, am Tun, am Schauen. Und von daher denkt man wahrscheinlich erst im Nachhinein, wenn man draussen ist, wenn man zurückblickt, die Bilder, die man nachher im Kopf hat, dann kann man wahrscheinlich Gedankengang ist. Aber wenn man selber drinnen ist, dann geht immer etwas. Man kommt gar nicht so Gedankengang über.
Wenn man aus der Höhle rauskommt, schmückt man jedes Grizzly. Das ist darum so, weil sie in der Höhle praktisch keinen Geruch hat. Das Höllloch ist aber nicht einfach nur ein dunkles Loch. Wenn ein Höhlenführer die Welt dort drin kann zum Leuchten bringen, kann erzählen, wie die Gänge entstanden sind und warum Tropfsteine verschiedene Farben haben, sind die Leute auch fasziniert, erzählt der Peter Draganitz.
Grundsätzlich sind wir mal 200 Kilometer vermessene Gänge. Wir rechnen 1'000 Kilometer im ganzen System. Da gibt es alles, da gibt es riesige Gänge, wo 10 Leute nebeneinander laufen, lang die Hand geben, 30 Meter hoch, und man kann stundenlang in riesigen Hallen rumlaufen und oben hat man 1'000 Meter Bergdecke über dem Kopf. Da kann man natürlich, man will, kann man auch mehr räuchen, es gibt enge Gänge. Man kann zum Teil durch Wasser durchlaufen im Bach. Es gibt Gänge, die sind gefüllt mit Sand, andere riesige Steinblöcke drinnen, die gehen rauf, die gehen ab. Es gibt Wasserfälle, Hallen, riesige Dimensionen, Tropfsteinlandschaften. Man kann gerne gehen, wo Haufen schöne Tropfsteine sind. Dort muss man allerdings ein bisschen mehr kräuchen. Die sind mehr in kleinen Gängen, nicht in grossen Gängen. Tropfsteine im Höllloch, das muss man sich mehr arbeiten. Die sind nicht gerade am Eingang, da muss man auf eine längere Tour gehen.
In so einer Höhle ist es ziemlich eng. Da kann man schon mal Panik bekommen. Wie überwindet man so eine Angst?
Standardfrage ist eigentlich immer, kannst du in einen Lift, in einen normalen Hauslift? Da sagen die meisten Leute ja. Und wer in einen Lift rein kann, der hat im Höllloch null Probleme. Weil alle Gänge sind ja eigentlich grösser als in einem Liftraum. Ein Gang, der so eng ist, dass Leute wirklich sich kaum bewegen können, das hat mir Platzangst nicht. So solche Gänge machen wir nicht mit Touristen. Da hat noch jeder Forscher oder jeder Führer, ist dort auch nicht wohl, wenn man sich kaum bewegen kann. Und wir gehen ja in Gänge, wo die Leute sich gut bewegen können. Und Spass haben. Wir wollen ja nicht irgendeine militärische Durchhalteübung machen. Wir wollen ja den Leuten das Höllloch zeigen. Und das Höllloch hat vor allem riesige, grosse Gänge mit riesigen Dimensionen.
Wir haben von Angst geredet, die einem in der Dunkelheit packen kann. Was für Angst haben Sie selber?
Ich habe weniger Angst für mich selber, weil ich denke, mit dem kann ich gut umgehen. Ich kann unter Stress kommen. Ich bin auch schon in einem unbekannten Gang im Höllloch mit einem Kollegen zusammen, wo wir den Rucksack deponiert haben. Und dann haben wir vergessen, genügend Lichtreserve mitzunehmen. Und wenn man dann merkt, man weiss nicht mehr recht, wo man ist und das Licht geht langsam zu neigen. Man weiss dann genau, wenn es dunkel ist, dann ist der gelaufen, dann kann man dann bleiben hocken und warten, dass einem jemand findet. Da kommt eigentlich nicht Angst auf, aber ein gewisser Stressfaktor mit Schweiß verbunden. Und wir haben dann glücklicherweise im letzten Lämpchen noch den Rucksack wieder gefunden. Angst habe ich viel mehr, auch nicht Angst, aber Respekt mit Umgang mit Touristen. Und dort weiss man natürlich nie genau, wie alle reagieren. Und da ist das oberste Ziel die sogenannte Fürsorgepflicht, dass man die alle wieder heil und gesund rausbringt.
Hat sich bei Ihnen etwas verändert, seit Sie in Höhlen gehen? Kommt man eine andere Beziehung zu der Umwelt über?
Gut, die Umwelt ist mir immer wichtig gewesen, als Kind. Ich war ja immer im Wald gewesen. Ich denke, eine Veränderung passiert schleichend über Jahrzehnte. Aber hat sicher auch Einfluss auf mich, dass ich vielleicht noch mehr Respekt habe von dieser Unterwelt, von dieser heiklen Unterwelt, von dieser wunderschönen Unterwelt. Aber ich denke, mehr verändert hat mich vielleicht der Umgang mit all den Leuten, die ich erleben durfte in diesen 30 Jahren, die einen prägt haben, die einem doch zeigt, es gibt viele Leute, die gleich Interesse haben. Und vor allem auch, wie viel man den Leuten mitgeben kann. All den Leuten, wie die eigentlich etwas mitbekommen haben für den Alltag, an Bildern, an Emotionen, an Kraft, an Stärke und all die Dankenscheibe, die man bekommt, das tut einem motivieren, auf diesem Weg weiterzumachen.
Der Peter Draganitz war schon immer ein Abenteurer. Das Leben ist kurz. Darum muss man möglichst viele Sachen ausprobieren, sagt er. Die Hektik in der heutigen Zeit macht ihm hingegen ein bisschen Mühe. Das merkt er manchmal auch im Kontakt mit seinen Kunden.
Ich bin dem natürlich selber gestellt, weil ich eine Firma leite. Und ich weiss noch, früher hat jemand angerufen, der eine Offerte verlangt. Dann hat man eine Woche Zeit gehabt. Ich habe einen Brief geschrieben nach einer Woche. Oder der Kunde hat angerufen, er möchte in 4 Monaten wieder etwas machen. Und dann hat man das zusammen diskutiert. Und dann nach 3 Wochen hat er dann mal gebucht. Alles in aller Ruhe gegangen. Und heute kommt ein E-Mail, einen Antrag rein, und wenn dann in ihrer Stunde Antwort hat, dann ist schon bei der Konkurrenz bucht. Wenn man ein Geschäft leitet, will man nicht unbedingt den Kunden verlieren. Also muss man den Rhythmus mitgehen. Man kann eben nicht teilweise den Rhythmus mitgehen, entweder führt man das Geschäft ganz oder eben nicht. Aber ein Geschäft halb führen, das geht nicht. Der Puls schlägt schneller, der Druck wird grösser. Wir haben aber einen riesigen Vorteil, dass wir halt in der Freizeitbranche arbeiten. Wir haben einen riesigen Vorteil, dass wir selber alle auch Guide sind. Dass mir das, was ich vorher gesagt habe, was die Leute erleben können im Höllloch, gehe ich selber gut tanken. Habe ich das Gefühl, der Druck ist mir zu gross, dann gehe ich 2 Tage ins Loch und dann mache ich mal eine Schneeschuhtour mit einer Gruppe und dann bin ich wieder total zufrieden.
Man ist nie zu alt, um etwas Neues auszuprobieren. Man schränkt sich nur selber ein, wenn man sagt, in meinem Alter fange ich nichts mehr Neues an. So der Peter Draganitz. Wenn er in seine Kindheit zurückschaut, ist aber vieles anders gewesen als heute.
In meiner Jugend, 60er Jahre oder 1960, 62, dann hat es noch nicht die Computersachen gegeben und all die Spiele, die heute halt Kinder vielleicht auch müssen lernen, weil sie halt in dieser Welt müssen zurechtkommen. Wir haben das nicht gehabt. Wir haben die Hausaufgaben gemacht, dann sind wir sofort nach dem Mittagessen raus, auf den Schulplatz oder vor allem im Wald. Mein Vater ist dann noch mitgekommen, der ihm zeigt, wenn man einen Speerschleuder baut oder wenn man eine Waldhütte baut, wir sind eigentlich bei jedem Wetter. Wenn es heute ein bisschen regnet, das Gefühl, kommen wir rein, vielleicht sind wir einfach draußen gewesen. Hat sich ausgerüstet, hat alles draussen stattgefunden.
Sagt der Höhlenführer Peter Draganitz. In ein paar Minuten erfahrt ihr, wie es dem Höhlenführer und Abenteurer in seinem früheren Beruf als Lehrer ist gegangen und warum er nicht mehr Lehrer sein wollte. Das gäbe es scheint. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave the best girl home on a Saturday night. I get around.
In der heutigen Sendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1 ist der Mensch, der Peter Draganitz, und der Horizont, der ist Untertag. Seit 30 Jahren ist er Höllenführer. Und vor seiner Zeit als Höllenführer war der Peter Draganitz Lehrer und hat noch vorher die Offizierschule gemacht. Nathalie Zeindler hat ihn über die Zeit ausgefragt.
Peter Draganitz, Sie waren früher ein Sekundarlehrer. Warum haben Sie sich zuerst für den Lehrerberuf entschieden?
Ich bin natürlich zuerst in der Bezirksschule, Kanton Solothurn, mit 15. Und dann hat man sich für einen Beruf entscheiden. Ich sage, für einen jungen Menschen ist oft, hat auch viel mit Zufall zu tun. Ich wollte zuerst Tierarzt werden, wie alle anderen Kinder vielleicht auch so Träume hatten, und Pilot und was auch immer. Und mit 15 muss man sich dann halt einfach mal einmal festlegen. Ich hatte das Glück, dass ich relativ gut war in der Schule und konnte prüfungsfrei wählen können, einen Übertritt, hat es damals noch gegeben. Und es ist einfach fast ein bisschen auch ein Zufall gewesen. Einer von meinen besten Freunden gesagt, er wollte Lehrer werden. Sein Vater ist Lehrer, der hat von diesem Beruf geschwärmt. Mein Vater war schon ein Gipsermeister gewesen. Gipser wollte nicht unbedingt werden, das habe ich schon gut gemacht in der Freizeit. Aber es ist nicht so, wo man kann sagen, das ist jetzt der Wunschberuf gewesen am Anfang, sondern man wächst nicht das rein, wenn man dann die Ausbildung mitbekommt und um was da alles geht. Also ich kann sagen, es ist ein relativ schneller Entscheid gewesen. Und dann bin ich in das Lehrerseminar Solothurn eingetreten.
Sport hat Peter Draganitz schon damals gemacht. Er ist klettern, er hat Skitouren gemacht und Lager organisiert. Trotzdem hat er in dieser Zeit noch nicht daran gedacht, sein Hobby zum Beruf zu machen.
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin ein Momentmensch und ich lebe den Moment. Und ich sage, ich kann nicht gestern leben oder morgen, ich muss den Moment leben. In meiner Freizeit lerne ich auch recht viele Ferien, habe meine Sachen verwirklichen, und wenn ich Schule gehe, habe ich mich voll der Schule gewidmet, mit diesen Sachen gemacht. Ich bin dann echt gerne Lehrer gewesen. Es war nicht so gewesen, dass ich nicht mehr Lehrer sein wollte. Es war eine Zeit abgeschlossen gewesen, nach 10 Jahren. Und ich fand etwas Neues, das gut.
Gehen wir nochmal zurück zum Sport. Wenn man Sport macht, lernt man ja auch seine körperlichen Grenzen kennen. Wie haben Sie Ihren Schülern Grenzen aufgezeigt?
Ich wollte dort eigentlich schon nicht Grenzen aufzeigen. Es ist nicht darum gegangen, in diesen 3 Stunden Turnunterricht oder 1 Stunde Schwimmen irgendwie mit Schülern Grenzen zu erreichen. Dort ist es mehr darum gegangen im Turnen. Die Schüler hocken sonst schon den ganzen Tag im Schulbank, ihrem Bewegungsbedürfnis gerecht zu werden. Und wir müssen auch eine gute Kombination finden zwischen Leichtathletik, Turnen und eben auch Spielen, weil der Mensch dort ja gerne spielen. Leute fühlen sich in den Turnvereinen, im Fußballclub, im Handballclub oder spielen mit Jasskarten. Der Spieltrieb hat der Mensch eigentlich immer, bis er gestorben ist. Und das ist auch schön so. Und natürlich auch damals ist es darum gegangen, nicht einfach nur das klassische Turnen, sondern auch Spielen, Shooten, Volleyball, was auch immer. Es gibt Haufen, die haben den Bewegungsdrang, aber auch viele, wenn der lieber nur umhocken und gar keinen Ball in die Hand nimmt. Ich denke, heute ist es vielleicht noch schwieriger.
Der Peter Draganitz hat als Lehrer probiert, seine Schüler so gut wie möglich zu fördern und ihre Talente zu kennen. Überfordert war er als Lehrer eher selten gewesen.
Ich habe Offizierschule gemacht, ich bin relativ direkt geführt. Disziplinarisch hatte ich eigentlich keine Probleme mit Schülern. Ich habe den Schülern immer ganz klar Grenzen gezeigt, habe die auch so durchgezogen, habe durch das aber auch mehr Spielraum geben können. Weil das Problem ist natürlich, wenn kein Anstand, kein Respekt da ist, dann kann man eigentlich auch nicht Schule geben. Weil mit Respekt vor dem Lehrer, ein Lehrer muss eine Respektperson sein, muss akzeptiert werden. Das heisst nicht, dass er davor muss den General spielen oder was auch immer, aber er muss respektiert werden und akzeptiert. Sonst kann er gar nicht führen, oder? Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es schwieriger wird. Die Kinder haben viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten, viel mehr moderne Geräte. Und das macht sicher ein Lehrer nicht einfacher.
Natürlich auftreten und authentisch bleiben. So lautet das Motto von Peter Draganitz. Daran hat er sich auch als Offizier im Militär gehalten.
Als Bewirkungsmensch ist mir das entgegengekommen, weil ich habe das gesucht, ein bisschen Leistung. Leistungsorientiert, sei es das im Sport, sei das im Militär. Und von dem her hat mir das echt gut gefallen. Und es ist nicht um es gefallen. Ich bin auch überzeugt, dass die Schweiz Armee braucht, auch nach wie vor heute noch. Ich bin Armeebefürworter. Ja, von dem her ist das für mich sehr lehrreich gewesen. Auch die Unteroffizierschule, dann das Abverdienen, Offizierschule abverdienen. Man muss sich vorstellen, als 21-jähriger Unteroffizier hat man dann plötzlich 20-jährige Rekruten gehabt. Und man war im Prinzip gleich alt gewesen. und man sie führen. Und ein Jahr später, mit 22-jährigen jungen Leutnant, hat man plötzlich 30 junge Leute gehabt, die eigentlich gleich alt sind. Und hat sich Respekt verschaffen. Und die hat sicher auch viele Führungsfehler gemacht, wo im Nachhinein kann sagen, das hätte man besser machen können. Man muss ja alles lernen, alles Führen muss man lernen. Es hat absolute Sicherheit gegeben. Ja.
Was sind das für Führungsfehler gewesen?
Wenn man natürlich, sagen wir jetzt als Korporal, 10 Leute plötzlich übernimmt, dann ist man vielleicht, sagen wir mal, dann kann man am Anfang noch ein bisschen unsicher, man muss Sachen ausführen. Dann kann sie vielleicht zu wenig auf die Leute gelost haben, etwas durchgesetzt haben. Wir hätten auch mit den Leuten vielleicht mehr diskutieren können. Aber das war damals in dieser Zeit nicht so eine Diskutiersituation. Heute, glaube ich, tut man auch wieder mehr Gespräche führen, mehr auf Verstand zu machen. Früher ist das nicht so gelaufen. So. Jetzt gehen wir nach dem Marsch und voll durchsetzen. Und wir hätten es vielleicht besser können machen, dann haben wir ein besseres Verhältnis gehabt zu den Rekruten. Aber wir hätten das gelernt. Auch nachher im Abverdienen bei den WKs, da hat man laufend dazugelernt.
Reden wir noch mal von Ihrem Beruf als Lehrer. Wie schwierig war es am Schluss gewesen, den Beruf aufzugeben und die gesicherte Existenz hinter sich zu lassen?
Es war sicher nicht einfach gewesen, weil damals, wenn man den Lehrerberuf aufgegeben hat, hat man die ganze Pensionskasse, die der Staat zahlt, die 50%, hat man verloren. Das ist nicht mehr so. Und den Anteil, den man selber eingezahlt hat, hat man zinslos bekommen, also ohne Zins. Also man hat sicher auf 10 Jahre Schule gegeben, man hat sicher damals auf 70-80'000 Franken verzichtet, was noch viel mehr war als heute. Aber auch hier, Geld ist nur ein Bestandteil von Motivation, hoffentlich der kleinste. Der andere Rate war schon viel grösser gewesen. Wir hatten keine Ahnung von Marketing, von Werbung, von wie man eine Firma führt. Wir haben ja diese Ausbildungen nicht gemacht, wir hatten einen anderen Werdegang gehabt. Mit Zip sind wir ins Wasser gegumpelt und haben versucht zu schwimmen. Aber ich denke, das Wichtigste war, wir hatten Motivation gehabt. Wir hatten Ideen und Programme gehabt, die wir auch schon gemacht haben. Und das andere konnten wir lernen. Wir hatten noch den Vorteil gehabt, wir sind beide relativ jung gewesen. Wir waren nicht geheiratet, keine Kinder. Ich denke, wenn jemand Familie hat, 2 Kinder, dann kann man schon sagen, tu doch mal den Job ändern, mach doch etwas Neues. Wenn er einen Druck im Hintergrund hat von einem Haus, Familiennähren, dann muss er andere Sachen auch noch denken. Oder einfach, ich wechsle jetzt schnell den Job. Also wir haben sicher 10 Jahre lang weniger verdient. Samstag, Sonntag sind wir im Einsatz gewesen, mit den Leuten unterwegs. Am Ende Morgen wir müssen das Büro führen. Wir haben noch keine Sekretärin uns können erlauben. Wir haben ja alles von neuem aufbauen. Wir haben am Anfang haben wir Geld in die Firmen gebracht, nicht rausgedreht. Ich weiss noch, die ersten Programme haben wir in Matrizen geschrieben, mit Rasierklingen Fehler korrigiert und dann so durchgelassen und dann versucht zu verteilen. Selber gefaltet. Wir haben einfach alles selber gemacht. Von Programm selber schreiben, selber zeichnen, bis selber leiten, Material einkaufen, Programm anschauen. Da sind wir heute nach 25 Jahren sicher in einer komfortablen Position. Jetzt läuft die Firma. Wir können einfach nur jedem sagen, bis eine Firma gut läuft, das braucht einfach 3 Jahre. Man muss daran glauben und dann kehrt das plötzlich.
Einfach war es nicht für Peter Draganitz, eine Firma von null aufzubauen, wie er jetzt gesagt hat. Wie schafft man diesen beruflichen Neuanfang und was sind da dabei die grössten Herausforderungen? Die gehören von ihm in ein paar Minuten.
Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage déserté. Nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Helen, thing to do. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie.
crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi? Là où le vent te porte, loin de mon cœur. Encore juste une nuit.
Seul sur les sables, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau.
L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas? Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin de moi.
Sonntagnachmittag ist es, ihr hört SRF 1. Es ist in ein paar Sekunden 3:30. SRF Verkehrsinfo von 15.29 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen stockender Verkehr und im Tessin auf der A2 vor dem Grenzübergang Chiasso Proceda 1 Kilometer Stau bei der Ausreise nach Italien. Der Peter Draganitz, er ist ehemaliger Sektlehrer und Offizier, ist mittlerweile seit über 30 Jahren Höllenführer. Zusammen mit seinem Bruder hat er eine Outdoor-Sportfirma gegründet. Wie schafft man aber den beruflichen Neuanfang und was sind dabei die grössten Herausforderungen? Der Peter Draganitz verrät es im Gespräch mit der Nathalie Zeindler.
In der Zwischenzeit sind wir zweckis im Kanton Luzern angekommen. In einem mehrstöckigen Haus über dem Vierwaldstättersee wohnt der Peter Draganitz. Und da ist auch sein Firmensitz. Die Gründung von seiner Firma Tracking Team ist ziemlich schnell gegangen.
Der Bruder und einer meiner besten Kollegen waren zusammen in der Fasnacht. Und haben halt so geredet über das Leben, hat lustig gehabt, weil ich ein bisschen zu viel Alkohol. Und der Bruder hat dann einen ziemlich stressigen Job gehabt, bei der SRG übrigens, Radiohörerforschung. Und er gefunden, ob man nicht mal etwas anderes machen soll, zum Beispiel so ein Unternehmen, das Abenteuer anbietet. Das ist das, was wir ja eigentlich immer in unserer Freizeit gemacht haben, Abenteuer erleben selber. Dann haben wir dort vor Ort gesagt, komm, das machen wir. Und dann ist der, mein Kollege hey, hat gerade gekündigt und mein Bruder ist auch gerade heim gekündigt. Und ich habe gesagt, als Lehrer kann ich nicht gerade kündigen, ich habe meine Verpflichtungen, meine Schulklasse, aber ich melde es mal der Schulkommission, dass ich dann aufhöre. Auf Ende Jahr oder vielleicht noch teilweise Schule geben und teilweise anfangen. So haben wir nachher angefangen.
Die Doppelbelastung Schule und neues Geschäft ist für den Peter Draganitz aber bald einmal zu viel geworden. Im Sinn von, die Hälfte von beidem ist nur der halbe Motor. Darum hat er seine Stelle als Lehrer ganz aufgegeben und nochmal bei Null angefangen. Existenzängste hat er aber keine gehabt.
Ich war relativ lange ledig und für mich selber kann ich immer schauen. Da habe ich nie Existenzangst gehabt. Ich denke, wenn man eine Firma allein gründet, im Nachhinein wird das viel, viel schwieriger, wenn man es eben zu zweit macht oder zu dritt. Weil dann ist die Last auf verschiedenen Schultern verteilt. Der, der das ganz allein machen muss, ist ein x-faches härter, sage ich mal. Und ich habe am Anfang im Tippi gewohnt, dann im VW-Bus. Also ich habe nicht irgendwie eine Einfamilie. Häusle müssen haben zum Wohnen. Ich habe nicht viel gebraucht. Als Outdoor-Mensch ist mir gerne draussen. Von dem her habe ich meine ersten einfachen Computergeräte gehabt, die es damals gab. Wir haben, ich weiß noch, die Nattel, die wir waren gross wie ein Koffer, die ersten Nattel, umtragen. Wir sind die ersten Leute, die Nattel hatten. Das ist, also durch die ganze Entwicklung durchgemacht. Und so ist das Ganze einfach dann gewachsen.
Sie haben die Firma für Abenteuersport gegründet in den 80er Jahren, wo die Sportarten noch nicht so populär gewesen sind. Haben Sie da eine bestimmte Strategie gehabt, damit Sie auch Leute anziehen?
Also damals, als ich vorher eine Lehrer war, sind die polysportiven Wochenende aufgekommen. Das heisst, mehrere Sachen machen. Und dann habe ich gesagt, so multisportive Wochenende anzubieten. Die Leute wollen nicht einfach zwei Tage klettern. Sie wollen nicht zwei Tage ins Wasser rocken. Die wollen vielleicht schnuppern, einen halben Tag klettern, einen halben Tag in eine Höhle und am anderen Tag zum Beispiel einen halben Tag reiten auf dem Ross und am Nachmittag auf dem Kajak zwei, drei Stunden. Und das hat eigentlich eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat es damals nicht gegeben, so multisportive Sachen. Da sind wir mit diesem Programm eigentlich fast konkurrenzlos gewesen. Wir waren Pionier gewesen. Und die Höhle war eine Marktlücke, eine komplette Marktlücke. Das Höhle haben wir noch nicht gehabt. Wir haben das Niederloch aufgenommen. Und so sind wir eigentlich vermehrt noch ein bisschen in die Höhlenwelt hineingewachsen. Das haben wir eigentlich nur vielleicht zu 10% laufen. Und heute sind es vielleicht 30-40% von den Firmenprogrammen her.
Der Peter Draganitz testet alle Sportarten, die er anbietet, natürlich zuerst selber. Dabei kann es auch heikle Situationen geben.
Ja, es ist einfach eine Frage von der Menge. Wenn man zum Beispiel gerade beim Canyoning, wo man ja viel gelesen hat und viele Sachen passiert sind, da muss man natürlich schon aufpassen. Wir sind auch schon, wo man sie rekognoszieren, eine neue Schlucht gesucht, wenn man es nicht kennt, nicht recht weiss, wo abseilen. Vor allem, wenn man etwas neu macht, das erste Mal macht, ist sicher heikel, aber dann sind keine Leute dabei. Und ich denke, wenn ihr ein bisschen schaut, in den Bergen, im Himalaya, wer rumkommt, das sind oft sehr hochqualifizierte, gute Bergsteiger, das sind Top-Leute, die umkommen. Und das ist einfach, und wenn halt ein Profi oder ein Top-Bergsteiger halt 200 oder 250 Tage zu Berg geht, von 300 Tagen oder 350 Tagen, und dann auch immer ein bisschen am Limit ist, dann ist halt das Risiko x-mal grösser, obwohl der gut ist, dass halt einmal eine Gefahr ist, die man auch nicht einschätzen kann, weil er sich ein Fels löst. Und durch das kann man nicht sagen, der macht vielleicht etwas falsch. Das ist eine Frage von der Menge. Und wenn etwas viel macht, ist das Risiko halt auch grösser, dass etwas passieren kann.
Fast wäre Peter Draganitz wirklich einmal etwas passiert. In den Bergen ist er von einem plötzlichen Wintereinbruch überrascht worden. Er ist trotzdem den Berg hochgelaufen. Es hat einen grossen Sturm gegeben und von der ganzen Felswand ist Wasser runtergekommen. Mit seinen Kletterfinken hat sich der Peter Draganitz noch abseilen können. Halb durchgefroren ist er dann zusammen mit seinen Kollegen in der Hütte angekommen.
Das wäre jetzt ein Fall, wo man durchaus Pech haben und etwas passieren kann. Das steht in den Zeitungen. Ich sage, man muss im Leben manchmal auch Glück haben. Und man darf nicht nur aufs Glück setzen, aber man darf es erhoffen, dass man einfach irgendwann im Leben auch das Glück beanspruchen
darf. Und woher kommt die Suche nach dem Kick?
Die Suche nach dem Kick ist eigentlich ein Urbedürfnis des Menschen. Der Mensch ist eigentlich vom Gejagten zum Jäger geworden. Und der Kick hat halt der Mensch damals immer erlebt, wenn du plötzlich vor einem Digger stehst und weißt, wie die gefressen sind, dann hast du den Adrenalinspiegel ganz hoch oben. Also hat das eigentlich zur Menschwerdung immer gehört. Zehntausende, Hunderttausende von Jahren. Und heute, im heutigen Leben, ist halt der Kick vielleicht nicht mehr da. Alles ist versichert, überversichert. Haben sie da auch noch Versicherung? Ist dort auch noch versichert? Der Kick, ich denke, das braucht der Mensch, dass der Adrenalin-Endorphinschub wieder mal im Blut hat, dass er weiss, hallo, da fließt kein Erdöl, da fließt Blut, man spürt sich wieder, man spürt den Puls, man spürt das Leben, ich denke, das macht einen wach. Vielleicht braucht es den Kick auch, um zu zeigen, den Überlebensdrang weiter zu fördern. Wenn man wieder mal vielleicht eine kleine Grenze erfahren hat, schätzt dann das Leben mehr und denkt, was es wert ist. Wenn man natürlich nur mehr den Stuppen hockt, dann ist es plötzlich nicht mehr so viel wert. Es ist, ja, ist alles so ein bisschen wertlos. Hingegen mit so einem Kick schätzt man es dann wieder.
Wir sitzen hier zu Weggis, da wohnen sie, da arbeiten sie. Das ist eine sehr idyllische Gegend. Wenn wir raus schauen, sieht man den Vierwaldstättersee. Die Klevenalp ist auf der anderen Seite. Ist das ein Gegenpol zu dieser Abenteuerwelt, wo sie sich drin bewegen?
Nein, gar nicht. Sondern Abenteuer hat ja mit Natur zu tun. Die Angebote, die wir machen, sind eigentlich in der Natur. Ob das jetzt beim Höllach ist, beim Schneeschuhdrecken. Also ich bin nie Stadtmensch gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, in der Stadt zu wohnen. Hier weg ist, das ist ein absolut wunderschöner Ort, wie Sie das beschrieben haben. Und jedes Mal, wenn ich zum Feist raus schaue und auf den See runter schaue, am Anfang habe ich auch gedacht, von zwei Wochen, das verleidet einem wie vieles andere auch. Das wird dann vielleicht 0815. Aber es ist nicht so. Ich schaue jeden Tag raus und ich habe andere schöne Orte auf der Welt gesehen. Ich habe nach Indien überall. Ich tue ja viel reisen. Und dann komme ich her und sage, das ist genauso schön.
Genauso wichtig wie die Natur sind die Tiere. Der Peter Draganitz hat nicht nur eine Katze, sondern gerade 7 Hühner, die sich frei bewegen können. Nochmal zurück zu der Firma von Peter Draganitz. Er führt sie zusammen mit seinem Bruder Anton. Dabei sieht der Peter Draganitz auch viele Vorteile.
Also die Vorteile sind sicher so, dass die Band relativ eng sein. Ich meine, es ist gleiches Blut, ist mein Bruder. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man eine Firma mit einem guten Kollegen gegründet, dass sich die 10 oder die 15 Jahre auseinanderleben können. Das war nicht böse gemeint, weil halt einfach die Lebensentwicklung für jeden ein bisschen anders ist und dass der plötzlich nicht mehr so passt. Und dann wird es dann schwierig, wenn 2 oder 3, 15 Jahre zusammen etwas aufbauen, dann ist dann viel, sicher viel Vermögen da oder viel Material, viel, und das dann auseinander zu dividieren, da kann dann plötzlich viel böses Blut drin sein, der eine fühlt sich benachteiligt gegenüber dem anderen, oder bei uns ist es halt so, mein Bruder, ob jetzt der eine mal ein bisschen länger arbeitet oder ein bisschen weniger lang, es ist auch die Familie, spielt überhaupt nicht so eine Rolle, auf das schauen wir gar nicht, der eine geht eine Woche, geht zwei längere Ferien, der andere weniger, das geht alles in der Familie unter. Wenn das vielleicht jemand fremd ist, wird vielleicht endlich gerechnet, du bist doch dann weg gewesen, jetzt komme ich dran, dann führe die Spiele an, dann wird es natürlich schwierig.
Familiäre Verhältnisse in seiner Firma sind Peter Draganitz wichtig. Und die Familie war ihm schon immer wichtig gewesen. Das hat auch damit zu tun, wie er aufgewachsen ist. Was ihn als Bub prägt hat und was er in der Natur entdeckt hat, gerade nach dem ehemaligen Tagesschausprecher Heinrich Müller und seiner Band und dem Song «Philadelphia».
I was spruce and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window, I didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? To my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night, I'd hear the blood in my veins, black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Fading away. So receive me, brother, with your faceless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Der hören das SRF 1 am Sonntagnachmittag mit der Sendung «Menschen und Horizonte». Offizier, Sektlehrer und dann der Bruch. Neuanfang als Höllenführer. Der Peter Draganitz, ein Mann, der immer in Bewegung ist. Und das kommt nicht von ungefähr. Schon als Kind ist er nämlich nicht gern stillgehockt, ist immer unterwegs gewesen. Schon früh ist er auch mit der Hölle in Kontakt gekommen. Was ihn als Bub geprägt hat und was er in der Natur entdeckt hat, erzählt er jetzt im Gespräch mit der Nathalie Zengler.
Wenn man in die Kindheit von Peter Draganitz schaut, merkt man schnell, Natur und Bewegung sind für ihn schon früh wichtig gewesen. Der Peter Draganitz ist zu Langendorf im Kanton Solothurn aufgewachsen. Als kleiner Bub war er mit seinen Brüdern häufig in Höhlen unterwegs gewesen. Dabei hat ihm vor allem eine bestimmte Person beeinflusst.
Ja, wir sind bei einem Gewaffe gewesen, bei Miesenhut. Der war pensioniert gewesen, eigentlich ein altes, gedriges, langes Männchen, 70. Und er hat uns die Haare geschnitten und hat immer ein bisschen von seinen Erlebnissen erzählt. Und irgendwann haben wir natürlich auch gefragt, ob wir auch mal in das Niederloch gehen könnten. Ich glaube, ich war 7 oder 8 und der Bruder 6. Und er hat uns mal mitgenommen. Und dann haben wir dort als junge Jäger rumkraxeln. Das war natürlich hochspannend gewesen. Und dann war halt der Funke da gewesen, dass das eigentlich eine tolle Sache ist, dass man klettern kann und durch Löcher durchschnocken kann und dass das super ist. Und wo wir dann das Alter hatten, dass wir selber können, dort hineingehen konnten, 14, 15, haben wir das nachher gemacht. Das ist ja eigentlich unser Hausberg, der Weisse Stein, gehört eigentlich zur Stadt Solothurn. Und so sind wir eigentlich mit Höhlen in Kontakt gekommen. Und durch viele andere Sachen, durch Wald, wir haben ja von Langläufen, wir haben ja von Skitouren machen, von Bergsteigen, Klettern. Das hat sich dann einfach so weiterentwickelt.
Als Kind hat der Peter Draganitz kaum stillsitzen. Er ist auch häufig von daheim weggelaufen, ohne etwas zu sagen.
Wir hatten Bernardiner. Ich hatte ein Dreirad-Velo. Und von Langendorf geht es wunderbar Stadtgässli ab, schön gerade ab, bis auf einen Amthausplatz in Solothurn. Dort hatte es einen Haufen Tauben. Und dann bin ich amigs dort in Solothurn gelandet. Das sind ein paar Kilometer von daheim weg. Und ich weiss noch, der Vater hatte noch kein Auto. Der ist mit dem Velo holen. Oder wir haben uns auf die Post abgegeben, irgendwo, dann angerufen, dann sind wir wieder unterwegs, dann haben wir wieder jemanden heimgebracht. Heute haben ja viele Kinder auch diesen Bewegungsdrang. Und wenn ich denke, wenn ich hier manchmal lese, dass die Kinder ruhiggestellt werden mit Tabletten, dann ist das eigentlich erschreckend. Ich finde, das Kind muss sich bewegen, sollte den Bewegungsdrang können ausleben können. Das haben wir damals noch dürfen.
Sie dürfen ihren Bewegungsdrang ausleben, aber Ihr Vater hat auch Erwartungen an Sie gehabt.
Ich glaube, das war damals die Elternhaltung, gerade von Einwanderern. Ja, es sollte mal etwas Besseres geben. Das war schon ein bisschen auch so gewesen. Aber man hat nie Druck verspürt, dass er jetzt hat er die Aufgaben gemacht. Im Gegenteil, bei uns ist er noch Grossmutter Schweizersitz. Er hat ja bei uns gewohnt, weil sie der Mann früher verloren hat. Die Mutter hat ja Akkord geschafft in der Uhrenfabrik. Also, wir sind, kann man sagen, eine Bützenfamilie gewesen. Der Vater ein kleines Unternehmen, ein Gipsengeschäft. Und nachher hat er von Gipsen, hat er zum Teil noch Gips mit dem Velo hinten drauf umgeführt. Aber durch das, dass die Grossmutter bei uns daheim gelebt hat, hat die echt jetzt ein bisschen die Hand genommen. Das ist mir aber dann nachher zu gut gekommen. Durch das, dass ich am anderen Tag immer alles hatte, die Aufgaben hatte. Und gleich konnte ich im Wald sein, habe einfach immer alles gemacht. Ich habe genau gewusst, die lässt mich nicht gehen, bis ich alles gemacht habe. Also, nach dem Mittagessen war mein erster Drang, sofort alles zu erledigen, was mit Schule zu tun, damit ich nachher wieder rauskomme.
Ihr Vater ist von Österreich in die Schweiz gekommen und hat sich durchsetzen. Wie stark hat Sie das geprägt?
Der Vater, wie gesagt, als Burgländer Österreicher, er konnte arbeiten, aber auch leben. Er war auch ein Lebemann. Er hat in der Badwanne gesungen, er war im Kegelverein. Also, wie ein Österreicher einfach ist, er hat auch natürlich das Leben voll ausgeschöpft. Insofern hat es mich am meisten geprägt. Was ich auch heute mache, wir hatten immer ein offenes Haus. Für Gäste, für Kinder. Ich kann mich erinnern, viele Eltern nicht wollen, dass Kinder heimkommen aus dem Wald, dreckig und so. Bei uns, Brüder und mir, wir haben alle Kinder jederzeit heimbringen. Ob es da 5 oder 7 gekommen sind, bei uns war der Treffpunkt. Das ist der Weitergang, Studentenverbindung. Irgendwann morgen um 3, 4 Uhr, wo gehen wir noch hin? Gesagt, kommen zu mir heim. Dann sind die Studenten alle, morgen um 3 kommen die heim. Dann ist die Mutter in die Küche gestanden, hat Rösti gemacht und der Vater hat den Stroh rumgeholt und hat gesagt, Boom, singen wir eins. Und so ist das gelaufen. Ich kann nichts anderes. Oder? Also wirklich offenes Haus und offene Ohren.
Wir haben vorher von Erwartungen geredet. Die Heime hat man wählen, dass aus ihnen etwas Besseres wird, in Anführungszeichen. Wie haben Sie dann Ihren eigenen Weg gefunden, ohne sich zu fest an die Erwartungen vom Vater zu klammern?
Das haben wir eigentlich nie. Wir sind eigentlich sehr frei aufgewachsen, der Bruder und ich. Aber wenn man als Kind so Sätze hört, die gehen ins Unterbewusstsein, das ist drin. Das hat man nachher einfach intus. Mit einer gewissen Ehrgeiz auch. Und ich denke, die Erziehung, das fängt eben an, schon mit Kleinkindern, das kann man nachher mit der Pubertät mit 14 nicht mehr machen. Man nicht meinen, man kann dann mit der Erziehung anfangen. Dann ist es spät. Weil dann Pubertät heisst ja vom Kind zum Erwachsenen werden. Und wenn man nicht voran etwas mit auf den Weg gegeben hat, wird es dann nachher schwierig, weil dann man schön nicht mehr zuhören. Und so hat uns der Vater das einfach von klein auf erzählt. Erstens eben zu lange haben, zusammenstehen, schauen, dass du etwas rechts werdet, dass du etwas lernt. Und das muss man nicht immer wieder sagen. Das ist einfach eine Erwartungshaltung. Und er hat ja auch so gearbeitet in seinem Geschäft. Und wir haben Geschäft, Familienbetrieb, schon der Vater hat mir mitgeholfen. Er ist selbstständig gewesen, der Bruder und ich sind jetzt auch selbstständig. Und ich habe mir gewünscht, dass meine Tochter auch mal selbstständig wird. Ich finde das eine gute Sache, man sie Franken selber was verdienen.
Heute haben Sie selber eine 6-jährige Tochter. Haben Sie da auch bestimmte Vorstellungen?
Erwartungshaltung. Ich versuche natürlich mit ihr auch viel in die Natur zu gehen. Ich gehe mit ihr klettern. Ich gehe jetzt mit ihr 2 Tage ins Höllach, gehe übernachten. Ich mache mit ihr Schneeschuh-Trekking. Ich mache einfach das, was ich selber auch gerne mache. Ich denke, ein Vater oder Mutter muss das machen, was er daran glaubt und er gerne macht. Dann kommt es auch 1-2 so über. Ich kann nicht etwas machen, was nicht so gut kann. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn sie dann mal 14 ist, Pubertät, hat sie dann ganz andere Interessen. Dann will sie dann nicht mehr Schneeschuhe laufen oder will dann nicht mehr ins Höllloch. Dann will sie vielleicht mehr schminken oder tanzen. Mit dem kann ich gut leben. Aber was ich glaube, ist das, was ich jetzt mitbekomme. Das kommt wieder zurück. Vielleicht mit 25 oder mit 27, die Art, wie wir Ferien machen. Ich glaube, die Art tut auch sehr reflektieren. Sie wollte nicht immer 5-Sterne-Hotel Ferien machen. Sie wollte auch lieber durch die Natur durchlaufen oder mal quer durch den Amazonas. Was ihr zu wünschen?
Die 6-jährige Leni Draganitz ist ebenfalls sehr beweglich. Vor einem Besuch im Höllloch im Muttental hat sie Respekt.
Es ist auch dunkel.
Der Peter Draganitz ist häufig auch auf Reisen zusammen mit seiner Familie. Er kann sich heute aber nicht mehr vorstellen, noch jemand anders zu leben als in der Schweiz.
Ich glaube, für das bin ich jetzt zu alt mit 56. Das haben wir früher durchaus noch vorstellen zwischendurch. Was ich gelernt habe, es ist gut, wenn man immer Wurzeln hat. Und ich denke, hier in der Schweiz sind meine Wurzeln. Da komme ich gerne zurück. Aber ich will vermehrt auch im Alter, solange ich gesund bleibe, können reisen. Es gibt noch so viel auf der Welt, die ich noch nicht gesehen habe. Ich bin noch nie in der Mongolei, ich bin noch nie in Sibirien gewesen. Es gibt so viele Gegenden, die ich noch gesehen habe. Und das würde ich mir ein bisschen vornehmen, so mein Zukunftswunsch. Aber ich komme auch immer wieder gerne zurück. Weil da bin ich daheim, da sind meine ganzen Kollegen, da sind meine Wurzeln. Der Treff, all die Treffen, die man hat mit den Freunden, wo man ein Leben lang zusammen ist und aufgebaut hat, das kann man nicht mehr gut machen im Alter. Klar, man kann einen Spruch lernen mit 60, aber man wird dann immer ein Fremder sein dort. Ich denke, ich bin jetzt nicht der Typ, der auf Spanien in ein sonniges Ferien geht, dass man in einem alten Quartier ein bisschen Deutsch reden kann. Da bin ich zu fest verwurzelt in der Schweiz.
Starke Wurzeln und doch ständig in Bewegung. Das ist die Sendung «Menschen und Horizonte» über den Höllenführer Peter Draganitz. Redaktion von dieser Sendung Nathalie Zeindler. Die Sendung könnt ihr entweder am Dienstagabend noch mal hören, ab der 10 Uhr hier bei uns auf SRF 1 oder aber im Internet unter srf1.ch. Da seht ihr übrigens auch gerade, wie er aussieht, unser heutiger Höllenführer. 8 Minuten geht's noch und dann ist es 4 Uhr.
Blindly on, iron trees smother the heads bowed in defeat. You walk too far along the streets where only rats can run. The day is a pearly splendor. The race is almost run. The day is a pearly splendor.
She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Something nice to say, what a blessing. I could leave her on a
she's okay alone and there's no messing. She's a lady. No, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Though she never asks very much, and I don't refuse her. Always treat her with respect, I never would abuse her. What she's got is hard to find, and I don't want to lose her.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.